Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Wie war das in der DDR? Teil 2. Es war 10 Uhr morgens in Weimar, als das Foto entstand. Das Ehepaar Schmidt aus Simbabwe im Schnee vor Goethe und Schiller auf hohem Sockel, die Morgensonne kaum sichtbar hinter einem Dunstschleier. Ich rieche diese Wintermorgenluft von Weimar, Braunkohlenrauch aus den Kaminen, der vertraute Geruch der Kindheit. Klausi beginnt zu träumen. Beim Weihnachtsfest im Betrieb des Vaters hat er 2 Bücher geschenkt bekommen mit Fotos von einer Afrika-Safari des Dresdner Zoodirektors. Giraffen, Löwen, Elefanten und mit Bildern von fremden Menschen, Maasai in Kenia. Die Reste von Timur bauen am Waldsee ein Floß. Unterstände aus Reisig und Laub werden zu afrikanischen Hütten. Klausi trifft Künans im Busch. Dr. Livingston, I presume. Sehr falsch ausgesprochen. Englisch steht nicht auf dem Lehrplan der Karl-Liebknecht-Schule, dafür Russisch. Am Dorfrand gibt es das Russenlager, eine abgeschirmte Barackenkaserne für Soldaten der Roten Armee. Von denen dürfen nur Offiziere raus. Mit einem machte ich ungute Bekanntschaft. Vom Erkerfenster unserer Wohnung gegenüber den Holzbauwerken an der Dresdner Straße hatte ich in einem der Alleebäume ein von Ast zu Ast hüpfendes Eichhörnchen beobachtet. Dann passierte alles auf einmal. Ich hörte einen lauten Knall und sah das Eichhörnchen auf die Straße stürzen. Als ich atemlos unten ankam, hielt es ein Mann am Schwanz mit einer Hand in die Höhe, während er mit der anderen eine Pistole in sein Gürtelholster schob. Ein russischer Offizier erklärte dem sprachlosen Schüler: Gut für Suppe, da! Wenn wir mit einem Pionierwimpel vorweg das Russenlager besuchen mussten, gab es dort selten etwas zu essen, aber in verschwiegenen Ecken für mutige Pioniere schon mal einen Wodka oder ein Tütchen Machorka. Als mein Vater das einmal mitbekam, nannte er den Tabak verächtlich Stalin-Hexe. Nicht mitbekam er, dass ich mir dafür gelegentlich seine Ulmer Pfeife auslieh. Aber Klausi musste lernen, dass es bald keine Friedenspfeifen mehr waren, die wir heimlich rauchten, dass mehr und mehr verloren ging von dem, was er bei gemeinsamen Timur-Aktionen meinte, verstanden zu haben, sich um Bedürftige zu kümmern, egal, woher sie kommen. Ein Foto aus einem Buch, das mir ein fleißiger Bernsdorfer Geschichtsforscher vor ein paar Jahren zuschickte, als Dank für eines meiner Fotos, das bei der Winterreise 1986-87 entstanden war. Es zeigte den an ein Hotel angelehnten Gerichtskretscham. Das Wort Kretscham ist entlehnt aus dem rekonstruierten altsorbischen Wort Kretschma, Schenke, Kneipe, Krug und aus der Oberlausitzer Mundart Gratschen. Bezeichnet wurde damit ein Dorfgasthaus bzw. eine Schenke, die häufig Sitz des mit der Schankgerechtigkeit bedachten Schultheißen und Ort des Dorfgerichts war. Sorbisch war zu meiner Schulzeit in Bernsdorf eine angesehene Kultursprache. In der Karl-Liebknecht-Schule war das Klassenbuch jedes Schülers zweisprachig und auf dem Dorfschild war unter Bernsdorf amtlich dessen sorbischer Name Njetzichow vermerkt. Es war kein Sorbe, der mir in dem morschen Fachwerkbau den Horizont weitete. Über das hinaus, was ich mir bis dahin von Karl May, von Betraven und von Jack London angelesen hatte. Er kam aus der Rumäniensiedlung, Geflüchteter hinter den Bahngleisen. Und er hatte einen Klumpfuß, der in einem prachtvoll geformten Lederschuh steckte. Außerdem hatte er ein ziemlich dunkles Gesicht und viele schwarze Locken. Ich glaube, ihm waren gerade Stapel alter Zeitungen aus den Armen gefallen. Ich half ihm, sie über eine Holzstiege hinauf in den ersten Stock zu tragen. Dort, so begriff ich rasch, war er dabei, sich eine Werkstatt einzurichten, eine Schusterwerkstatt. Es gab keinen Strom und keine Heizung. Ich lernte von ihm, wie zwischen einfachen Holzgittern festgestoppte Zeitungsknäuel beste Wärmeisolierung schafften. Ich lernte von ihm, wie toll eingemachte grüne Tomaten schmeckten. Ich lernte von ihm, wie sich Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft prächtig verstehen können. Eines Nachmittags hörten wir von unten das hässliche Gejohle von jenen Jungs, die noch nie an Timur-Aktionen oder an Friedenspfeifen geglaubt hatten. Sie schafften es, uns Angst zu machen. In der mir zugesandten Geschichte der Industriegemeinde Stadt Bernsdorf, Oberlausitz, von 1945 bis 1990 erfuhr ich, dass dieser alte Gerichtsgrätscher aus dem Jahr 1794, in dem ich als kleiner Junge erstmals eine andere Kultur als die militärisch-russische kennengelernt hatte, auf Beschluss der Gemeindevertretung abgerissen worden war, um, Zitat, das kulturelle Leben in der Gemeinde Bernsdorf zu verbessern. Im kalten Wohnhaus Goethes steht an prominenter Stelle eine Vitrine mit Handschriften des Dichters. Eine kundige Hand hat ins Zentrum dieser Vitrine eine Botschaft des Napoleon-Bewunderers und Italienreisenden gerückt, die zu überprüfen ist. Zitat: Und wie wir auch in ferne Lande ziehen, da kommt es her, da kehrt es wieder hin. Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, der Enge zu, die uns allein beglücke. Die Zeiten haben sich geändert, Herr Geheimrat. Der Kellner des Gasthofes zum Elefanten in Weimar, mager, ein gebildeter Mann, hatte an einem sommerlichen Tage, ziemlich tief im September des Jahres 1816, ein bewegendes, freudig verwirrendes Erlebnis. So beginnt Thomas Mann seinen Roman »Lotte in Weimar«. Der Gasthof ist heute ein super teures Interhotel und das Erlebnis zweier Reisender aus Simbabwe im Winter 1986-87, die zu später Stunde nach stressiger Fahrt über spiegelglatte Straßen im Elefanten eintreffen, ist eher frustrierend. Obwohl das Kellerrestaurant noch geöffnet und die Küchenbesatzung noch anwesend ist, wird den Hungrigen ein Mahl verweigert. Der Kellner versucht verlegen zu erklären, dass nach Auffassung des Küchenkaders die Zubereitung einer warmen Mahlzeit das Ende der Dienstzeit überschreiten würde. Es gibt Bockwurst mit Senf und einigen Scheiben trockenen Brotes. Danach schleppen die Reisenden ihre Koffer eigenhändig vom Auto ins Hotel. Der Türsteher, gebeten behilflich zu sein, hatte korrekt festgestellt: viel zu kalt. Ach, lieber Thomas Mann, die Damen standen noch dem Hause abgekehrt bei dem Postwagen, die Niederholung ihres übrigens bescheidenen Gepäcks zu überwachen, und Marga wartete den Augenblick ab, wo sie beruhigt über ihr Eigentum sich gegen den Eingang wandten, um ihnen sodann ganz diplomat auf dem Bürgersteig entgegenzukommen. In der winterkalten Hotelhalle am nächsten Morgen kommt Johann Wolfgang von Goethes Postulat ins Wanken. Die Enge beglückt nicht mehr. Der Freund, der uns abholt, hört sich die sentimentale Schilderung von der Annäherung an die Heimat an, denkt nach und sagt: Das ist der Charme, den wir zu bieten haben. Stillstand! Unsere Dörfer, unsere Städte, Stillstand! Ihr kommt her und findet ein verwittertes Museum. Aber die Menschen, die darin leben müssen, wollen raus. Später lernen wir seine DDR-Nische kennen. Ein umgebautes Bauernhaus mit Apfelbaumgarten, Kamin innen und außen, ein Swimmingpool, ein Maleratelier. Dorthin zieht der Facharzt sich zurück, wenn er von der Arbeit kommt. An diesem Nachmittag kommt seine Frau zum letzten Mal von ihrer Arbeit heim, vom Lehramt an der Universität. Sie ist suspendiert. Beide haben einen Antrag zur Ausreise aus der DDR gestellt, wollen ganz von vorne anfangen. Warum? Will ich mit meiner Forschung weiterkommen, brauche ich internationale Kontakte mit Kollegen, auch bei Fachkonferenzen im Westen. Ich darf nicht reisen. Ich bin nicht in der Partei. Der Freund zeigt auf die Wände voller Bilder. Ich will nach Paris fahren können, den Louvre sehen, nach Florenz. Ich verkümmere hier. Mein Gott, ich will noch etwas sehen von der Welt. Es ist schon Nacht, als wir Richtung Magdeburg fahren. Der Vollmond schiebt sich über den Horizont und beleuchtet eine bizarre Schnee- und Eislandschaft. Nur Kerzenlicht hinter den Fenstern in den Dörfern. Stromsperre in weiten Teilen der DDR. In 3 Jahrzehnten haben es die sozialistischen Staatsplaner nicht vermocht, die Abhängigkeit von dem einen Energieträger zu verringern. Im Autoradio hören wir Berichte von der Braunkohlenfront. Soldaten der Volksarmee sind im Einsatz, um die gefrorene Kohle von den Halsen auf Eisenbahnwaggons zu laden. Kurz vor Mitternacht treffen wir in Helmstedt ein. Erste Anlaufstelle für Bürger der DDR, die knapp 3 Jahrzehnte nach dem Aufbruch der Schmidts aus Bernsdorf noch immer wegmachen. 2 Jahre später werden wir zusammen mit unserer Tochter Verwandte besuchen, die aus der Bundesrepublik wegmachten, als Auswanderer nach Australien, auf der Flucht auch vor politischer und militärischer Unsicherheit in Mitteleuropa. In der Silvesternacht 1988-89 hören die Schmidts und ihre Verwandten bei einer Live-Fernsehübertragung vor dem Rathaus zu Brisbane als erstes Lied im neuen Jahr John Lennons Imagine. In diesem Jahr 1989 verändert sich die Welt in Europa unvorstellbar. In der Nacht vom 9. zum 10. November erlebt die Tochter in Berlin die Öffnung der Mauer. Ihren Eltern schickt sie in einem Brief nach Harare ein selbst herausgehauenes kleines Mauerstück. Am Anfang ihres Architekturstudiums stand der Abbruch einer Mauer und die Lektion: Um etwas Neues zu bauen, müssen oft alte Mauern eingerissen werden.